die Dankbarkeit nicht vergessen, so haben wir das formuliert. Das ist ein Imperativ, ein Appell, den wir hier hineinstellen in unser Programm und an Sie richten, liebe Hörerinnen und Hörer. Dankbarkeit und Fastenzeit, Frau Professor, gibt es da einen Zusammenhang?
Ja, da gibt es einen sehr guten Zusammenhang, denn die Fastenzeit lädt uns ja dazu ein, dass wir uns etwas selbst beschränken, etwas zurücknehmen und auf manches auch verzichten, was auch eine wichtige psychologische Übung ist, nicht nur also das Heilfasten auch körperlich, was natürlich auch gut ist, aber auch dieses Selbstbeschränkung und Selbstbeherrschung ist eine sehr, sehr gute Übung. Und die zeigt uns auch, dass es möglich ist, Bedürfnisse einmal nicht auszuleben, sondern dass Bedürfnisse offen bleiben und wir stillen sie nicht. In der Fastenzeit machen wir das ja freiwillig, aber es gibt ja so viele Menschen auf unserer Erde, die sich nicht freiwillig, sondern gezwungenermaßen beschränken müssen oder auch hungern und leiden unter sehr schlimmen Verhältnissen. Und wir können uns eigentlich nur gut einfühlen in etwas, was wir irgendwie ein bisschen zumindest selbst erlebt haben. Und in der Fastenzeit erleben wir nun einmal, wenn es auch freiwillig ist, dass wir Bedürfnisse offen lassen. Das muss nicht immer nur übers Essen sein. Also in der Fastenzeit könnte es auch sein, dass man mal sagt, jetzt verzichte ich auf Alkohol zum Beispiel bis Ostern einmal. Ich versuche, ob das möglich ist, dass ich davon aufhören kann damit, oder ich verzichte viel aufs Auto und gehe lieber zu Fuß, oder ich beschränke mich in anderer Weise, ich schaue mal 2-3 Tage nicht aufs Handy und aufs Smartphone, oder ich verzichte 1-2 Abende in die Woche aufs Fernsehen, solche Dinge. Wenn man sich selbst beherrschen kann, steigt die Selbstachtung und gleichzeitig steigt auch ein Bewusstsein, dass das alles nicht selbstverständlich ist, was wir hier in unserer Wohlstandsgesellschaft haben an Luxus und Überfluss und dergleichen. Und dass eben es eigentlich ein Geschenk ist, dass es uns so gut geht und dass es vielen anderen viel weniger gut geht. Und das fördert einerseits die Dankbarkeit für das Gutgehen, das wir haben, andererseits aber auch die Bereitschaft, mit denen zu teilen, denen es nicht so gut geht wie uns. Und daher ist dieses Fasten eine wirklich gute Übung, seelisch und körperlich für uns.
Ich möchte gleich da anschließen an 2 Punkten. Sie haben das 2-mal jetzt erwähnt. Es ist gut, wenn Bedürfnisse offen bleiben.
Ja.
Was passiert da in uns, wenn wir Bedürfnisse offen bleiben lassen? Das versetzt uns ja eigentlich in eine gewisse Spannung.
Ja.
Das ist ja nicht immer einfach.
Ja. Aber das tut man ja, wenn es einen bestimmten Sinn hat, nicht? Und das hat eben den Sinn, dass man auch lernt, man kann sich beherrschen. Wir haben ein bisschen ein Problem in unserer Gesellschaft damit. Gerade in den letzten Monaten ist immer wieder vorgekommen, dass Menschen, nur weil sie Wut haben auf jemanden, plötzlich einfach zuschlagen oder sogar zustechen mit Messern und so weiter. Also dass alles, was momentan so als Trieb und Drang da ist, gleich ausgelebt werden muss. Und das ist aber eigentlich dem Menschen gar nicht gemäß. Der Mensch ist ein Wesen, das seine Triebe bejahen oder verneinen kann, je nachdem, wie es gerade günstig ist. Und so kann man es auch mit zum Beispiel mit Essen. Das ist es ist vernünftig zu essen, aber wenn man schon Übergewicht hat und Gewichtsprobleme und so weiter, dann ist es auch vernünftig, einmal weniger zu essen oder das Abendessen einfach rigoros ausfallen zu lassen und abends nur ein paar Schalen Tee zu trinken. Und die Fähigkeit, das zu können, wissen Sie, das ist so wichtig, dass ein Mensch weiß, ich kann mir etwas vornehmen und ich kann es auch erfüllen. Nicht? Gerade beim Jahresbeginn haben die Leute oft so viele gute Vorsätze, aber sie lächeln immer schon und sagen, aber ich werde es aber vielleicht gar nicht durchhalten können und so. Aber man kann einen Vorsatz durchhalten. Und man kann auch dann sehr stolz auf sich sein und eine gewisse Achtung haben. Ich habe mir das vorgenommen und das habe ich auch gemacht. Ich bin gleichsam Frau im eigenen Haus oder Herr im eigenen Haus und werde nicht einfach nur so dahin getrieben, wie die Triebe mich eben treiben, nicht? Sondern ich kann das Lebensschiffchen lenken.
Ich würde da noch ganz kurz bleiben bei den Bedürfnissen, die offen bleiben können, weil ich das ganz wichtig finde. Das ist ja auch ein wichtiger Aspekt in der Erziehung, nicht? Wie bringt man das Kindern bei oder wie bringt man als Erwachsener sich das selbst bei? Das bedarf ja einer Einübung und das bedarf auch eines Bewusstseins davon, dass nicht alles sich erfüllen muss, wohin unser Herz sich gerade wendet oder wohin unser Begehren sich richtet oder unser Hunger.
Ja, naja, es gibt eben diesen sinnvollen Verzicht, der sich doch unterscheidet von irgendwelchen masochistischen Tendenzen, also unnötiger Selbstquälerei, die ja gar nicht sinnvoll ist. Und das zu unterscheiden, das kann man auch Kindern schon zeigen, wann ist es sinnvoll, ein Opfer zu bringen. Es gibt dieses sinnvolle Opfer, nicht? Das eben für irgendeinen guten Zweck ist, und zwar sei es die eigene Gesundheit, sei es die eigene Entwicklung, Reifeentwicklung, sei es auch einem anderen Menschen zuliebe oder einer Sache zuliebe, nicht? Wenn man überzeugt ist, es ist wichtig aus irgendeinem Grund, dann kann man eben Verzichte leisten und es tut dann nicht einmal so sehr weh, nicht? Ein bisschen weh schon, aber nicht so, dass man gleich ins Schwanken kommt. Und aber wenn man keinen tieferen Grund oder tieferen Sinn darin sieht, warum soll man dann verzichten, nicht? Also es liegt schon dann an der Frage, wofür man dieses Opfer bringt. Aber ich glaube, das führt uns jetzt ein bisschen von der Thematik der Dankbarkeit weg. Ich will nur sagen, auch Entbehrungen, die man auf sich nimmt, bringen uns zu Bewusstsein, dass wir in einer Lebenssituation hier sind, in Europa, nicht, wo wir eben relativ wenig entbehren müssen. Und das soll uns erinnern, dass das gar nicht so sein muss, überhaupt nicht so sein muss. Und dass immer wieder Kriege toben und auch teilweise gar nicht so weit entfernt. Und dass große Armut in der Welt herrscht und dass eben es ganz anders auch bei uns sein könnte. Und dass wir gerade diese Generation, die jetzt jahrzehntelang Frieden erlebt hat, nicht, dass das ein Gnadengeschenk ist. Also das fördert auch ein Bewusstsein der Dankbarkeit.
Also können wir vielleicht sagen, Fasten, Verzicht ist eine Schule der Dankbarkeit ex negativo. Ja, das heißt, wir verzichten und sehen auch aufgrund dieses Verzichts rundherum, was wir alles haben, wie gut es uns geht, dass wir überhaupt auch auswählen können, worauf wir verzichten. Ja, allein ist ja schon Grund, dankbar zu sein.
Ja, es ist schwierig mit der Dankbarkeit, weil wir auf Dankbarkeit hin eigentlich nicht angelegt sind von Natur aus. Man muss sich die Dankbarkeit buchstäblich erobern. Also man muss eine Art Sensibilität für Dankenswertes entwickeln. Ich sage das so, weil die von Natur aus sind wir getrimmt, Negatives zu bemerken. Wir bemerken den Schmerz. Wir bemerken nicht, wenn uns nichts wehtut. Wir bemerken, sagen wir mal, wenn es eiskalt ist, aber bemerken nicht, wenn die Temperatur ganz normal ist und uns nicht stört. Und so ist es auch mit irgendwelchen Tätigkeiten, die andere Menschen vollziehen. Wenn jemand gut funktioniert, also alles tadellos macht, was er eben an Aufgaben zu erledigen hat, dann fällt uns das irgendwie gar nicht auf. Nicht? Es fällt uns so auf, wenn's daneben geht. Und so geht's zum Beispiel mit diesen ganzen Haushaltstätigkeiten, die so wichtig sind. Oder man merkt gar nicht, wenn die Fenster geputzt sind, wenn der Boden sauber ist, wenn das Geschirr abgewaschen ist, wenn es ein gutes Essen am Tisch gibt. Alles das wird kaum registriert. Nur wenn die Fenster vor Schmutz starren, dass man schon nicht mehr hinausschauen kann, und wenn's kein Essen gibt oder das Essen versalzen ist oder das Fleisch hart ist, das merkt man. Das heißt, unsere Aufmerksamkeit wird immer angezogen von dem Negativen und nicht auf das Positive hingezogen. Das müssen wir dann uns direkt erarbeiten, das Positive auch wahrzunehmen, überhaupt zu registrieren. Und nur wenn wir es registrieren, kommt es zu einer Art Wertschätzung. Und Dankbarkeit ist ja eigentlich nichts anderes als Wertschätzung. Ich möchte Ihnen noch von einem Experiment erzählen, das nämlich sogar unser Gedächtnis uns täuscht. Man hat das in einer psychologischen Untersuchung festgestellt. Wir erinnern uns besser an etwas Gutes, das wir selbst für jemanden getan haben, da erinnern wir uns viel besser als an etwas Gutes, das ein anderer für uns getan hat. Also wenn zum Beispiel jemand als Kind seiner Mutter ein schönes Bild zum Muttertag gemalt hat, das weiß er vielleicht noch mit 30 Jahren, dass er das gemacht hat. Aber was die Mutter für ihn getan hat in der damaligen Zeit, also dass die Mutter vielleicht auch, wenn sie müde und erschöpft war, noch mit dem Kind gespielt hat oder Hausaufgaben gemacht hat oder noch spazieren gegangen ist oder irgendwas, das ist vergessen. Und zwar deswegen, wenn wir selbst etwas Gutes für jemanden getan haben, dann haben wir uns ja irgendwie ein bisschen überwinden müssen und ein bisschen plagen müssen und ein bisschen Energie investieren müssen. Und dieser Aufwand, den wir selbst hatten, der ist uns in Erinnerung geblieben. Man hat sich geplagt, und wenn es auch nur das Bild malen war oder irgendwas. Aber der Aufwand eines anderen, der etwas Gutes für uns getan hat, den haben wir ja gar nicht mitbekommen. Und also, dass der andere sich geplagt hat, um uns irgendwo eine Freude zu machen, so, das ist an uns vorbeigegangen und wir haben es vergessen. Also damit will ich sagen, es ist direkt eine Kunst, in der Dankbarkeit zu bleiben, dort, wo sie passt und wo sie eigentlich auch angemessen wäre. Wir vergessen es sehr schnell darauf.
Woran liegt das? Warum ist es für uns so schwierig, zum einen dankbar zu sein? Und hängt das zum anderen damit zusammen, dass eine Haltung der Dankbarkeit vielleicht nicht das ist, was man heute erwartet, sondern dass man den auftretenden, energischen, selbstverständlich agierenden Menschen eher sehen will oder sieht, als jemanden, der diese Achtsamkeit hat und diese Aufmerksamkeit, immer den Blick zu weiten und zu sehen, großartig, was ich alles geschenkt bekommen habe, und aus dieser Haltung heraus sein Leben zu leben. Das impliziert ja eine andere Haltung.
Ich bin nicht sicher, ob es das ist. Es liegt daran, wie ich Ihnen gesagt habe, dass weder biologisch noch psychologisch wir auf Dankbarkeit getrimmt sind, weil das Überlebensprinzip der Natur ist, dass man etwas, einen schlechten Zustand abstellen muss. Deswegen fällt dieser schlechte Zustand auf. Und einen guten Zustand muss man nicht abstellen, und deswegen fällt der nicht auf. Und das Ergebnis ist, dass wir sehr viel öfter andere Menschen kritisieren, weil uns eben auffällt, was sie nicht gut machen, und sehr viel seltener sie loben oder etwas anerkennen, weil uns nicht auffällt, dass sie was Gutes machen. Also das muss man sich als Mensch wirklich erarbeiten. Aber weil Sie von Erwartung gesprochen haben, es ist auch so, dass wir, es ist eigentlich völlig verkehrt. Wir erwarten öfters einen Dank, weil wir natürlich wissen, was wir da investiert haben in irgendeine Sache oder einen Menschen. Und wir bekommen ihn zu wenig, weil das den anderen eben nicht auffällt. Wir sollten es gerade umdrehen. Wir sollten sehr viel eher Dank spenden und keinen Dank erwarten. Denn erwarten, da werden wir immer wieder enttäuscht werden. Man kriegt einfach zu wenig Dank im Leben. Das ist so und wir können es einfach so lassen. Wir brauchen es nicht erwarten. Wenn wir etwas Gutes gemacht haben, soll uns die Freude über das Gute, was wir gemacht haben, genügen. Dass wir selbst uns sagen, jetzt habe ich etwas prima gemacht oder ich habe es aus Liebe zu jemand gemacht oder ich habe da jemand ein Opfer für jemanden gebracht. Das war richtig so und gut so und ich bin mit mir zufrieden. Man kann mit sich selbst zufrieden sein und braucht nicht noch irgendeinen Dank. Wenn man ihn bekommt, ist eine schöne Draufgabe. Ja, also man sollte lieber Dank austeilen als erwarten.
In der Dankbarkeit gewinne ich das rechte Verhältnis zu meiner Vergangenheit. In ihr wird das Vergangene fruchtbar für die Gegenwart. Das ist ein Satz von Dietrich Bonhoeffer, einem Pastor, ja, der viele wirklich schöne, tolle Dinge geschrieben hat, ein großartiger Mensch war. Und der das Schicksal hatte, 1945, am 9. April im Konzentrationslager Flossenbürg erhängt zu werden. Ja. In der Dankbarkeit gewinne ich das rechte Verhältnis zu meiner Vergangenheit. Das habe ich sehr faszinierend gefunden.
Ja, ja. Ja, es gibt die seltsamsten Orte für Dankbarkeit, möchte ich sagen. Also auch Orte, die eigentlich irgendwie traumatisch sind. Traumatisch ist, wenn man entweder etwas sehr Schlimmes erlebt hat oder wenn man etwas sehr Schönes verloren hat. Nicht beides ist traumatisch und dramatisch und traumatisch beides. Und dennoch, wenn man etwas sehr Schlimmes erlebt hat, hat man es ja zumindest überlebt, sonst würde man ja nicht daran leiden, nicht? Und dass man es überlebt hat, bedeutet, dass man wieder eine neue Lebenschance bekommen hat, dass man noch eine Gegenwart hat, dass man wieder eine Zukunft hat. Allein dafür könnte man schon dankbar sein, nicht? Und wenn man etwas sehr Schönes verloren hat, dann hat man es ja immerhin eine gewisse Zeit gehabt oder besessen, also das Wort besitzen passt da nicht ganz, aber man hat es erleben dürfen, es hat zum Leben gehören dürfen und auch das gibt einen Grund her zur Dankbarkeit. Und man muss auch eines bedenken, wenn in der Vergangenheit etwas Negatives liegt, das soll man auch gar nicht beschönigen, was negativ ist negativ und was traurig ist traurig. Nur etwas hat man vielleicht dennoch daraus gelernt. Man spricht von einer Erfahrungskompetenz. Ich habe zum Beispiel immer wieder mit Müttern zu tun gehabt, die gesagt haben, also ich selbst bin als Kind noch von meinen Eltern geschlagen worden oder sogar geprügelt worden, was sie mir erzählt haben. Aber weil ich weiß, wie furchtbar das für ein Kind ist, deswegen will ich meine Kinder also ganz anders erziehen. Ich rühre meine Kinder nicht an. Also meine Kinder erleben keine Schläge. Das heißt, hier ist eine Erfahrungskompetenz aus einem Leid heraus ist eine Erfahrung gewonnen worden, die jetzt fruchtbar wird für andere Kinder, nicht? Oder ein Mann, der mir gesagt hat, ich habe zu Hause mitbekommen, wenn der Vater betrunken nach Hause gekommen ist, wie das schrecklich für die Familie war. Und deswegen habe ich mir geschworen, also mich kriegt der Alkohol nicht hin, dass ich da irgendwie zu viel trinke. Da passe ich auf ein Leben lang. Auch das ist eine Erfahrungskompetenz, die fruchtbar geworden ist. Ich will nicht sagen, dass man gerade dankbar sein muss für diese Erfahrungskompetenz, das ist vielleicht zu viel gesagt, aber es kann tatsächlich auch etwas Sinnvolles herausgeholt werden aus einer Leiterfahrung, das möchte ich damit sagen. Und was andererseits schön war in der Vergangenheit, das soll man wirklich auch würdigen, nicht? Denn das ist ja auch wieder ein Geschenk des Lebens, es hätte ja auch ganz anders sein können und da soll man auch nicht das irgendwie klein machen oder so ansehen, als wäre das nichts Besonderes. Es ist etwas Besonderes. Überhaupt möchte ich sagen, das Leben ist schon ein großes Geschenk. Und genau genommen ist eigentlich jede Stunde, die wir leben können, und jede Minute, die wir da sein dürfen, ein großes Geschenk.
Wir sind jetzt schon ein bisschen in die Richtung gegangen, Dankbarkeit und leidvolle Situationen, Trauriges, haben Sie gesagt.
Ja.
Kann Dankbarkeit mir auch helfen in Konflikten? Oder ist Dankbarkeit in Konflikten eine wichtige Kompetenz, die ich einsetzen kann?
Ja, das ist eine gute Frage. Also die Dankbarkeit hat wirklich eine enorme Heilkraft, möchte ich sagen. Und bei Konflikten ist es ja so, dass man sie eigentlich nur lösen kann durch eine Aussprache, nicht? Wenn zwei zerstritten sind und irgendwie verfeindet sind und sich verstrickt haben in irgendwelche Animositäten gegenseitig, dann müssen sich halt einmal zusammensetzen und irgendwie die Dinge bereinigen. Und dieses, wenn man sich da zusammensetzt, das ist eine ganz wichtige Frage, wie startet man so ein Gespräch, das ja irgendwie auf einen Konsens oder im besten Fall auf eine Versöhnung hinauslaufen soll. Wie startet man das? Und da startet man nicht gut mit einem Vorwurf an den anderen. Denn jeder glaubt ja, der andere ist schuld und beschuldigt den anderen. Und wenn man sich zusammensetzt und fängt gleich an zu sagen, du hast das und das und alles falsch gemacht, nur dann wird der andere sich sofort rechtfertigen, sich verteidigen, in eine Gegenposition gehen und einen gegenbeschuldigen, sagen, ja, aber du hast ja noch viel Ärger und hast noch viel schlimmer mit mir bist du umgegangen und so weiter. Also das heißt, dann geht's wieder hin und her wie im Ping-Pong-Spiel. Das heißt, das Beste, was man machen kann, man setzt sich mit dem sogenannten Feind jetzt einmal in Ruhe zusammen. Am besten lädt man den ein an einem neutralen Ort, vielleicht im Kaffeehaus, vielleicht isst man erst ein Stück Torte, das beruhigt schon einmal physisch ein bisschen und sagt, bevor wir uns aussprechen, wollen wir erst einmal Kaffee trinken und hier ein bisschen in Ruhe sitzen und uns sammeln, nicht? Und wenn dann einer anfängt mit einem Dank an den Feind, Das, wie soll ich sagen, das bringt Eispanzer zum Schmelzen. Also wenn zum Beispiel zwei Nachbarn, die seit den letzten 3 Jahren verfeindet waren, wenn einer zum anderen sagt, weißt du, ich lebe jetzt 5 Jahre da und die ersten 2 Jahre hatten wir ein gutes Verhältnis miteinander. Und das war eigentlich eine schöne Zeit. Und es war wirklich schön, diese 2 Jahre, wir uns gut vertragen haben. Und dafür möchte ich mich jetzt einmal bedanken, für diese Zeit. Auch wenn wir nachher eben 3 Jahre gestritten haben. Aber diese Zeit war sehr gut. Also wenn jemand so startet, dann kann das leicht sein, dass der Nachbar sagt, ja, also so gute Jahre könnten ja ohne weiteres wiederkommen. Wir müssen halt jetzt manches Missverständnis ausräumen, nicht? Und also wenn man mit einem Dank anfängt oder jemand ist irgendwie neu in eine Firma eingetreten und wird da von einem Kollegen immer wieder beschimpft, dass er was falsch gemacht hat, ne? Und jetzt trifft er sich mit diesem Kollegen, setzt sich zusammen und sagt, weißt du, du hast mir so oft gesagt, was ich falsch mache, dadurch habe ich so viel lernen können. Ich habe ganz schnell lernen können, wie ich es besser machen kann. Ich bin dir eigentlich dankbar, dass du mich immer wieder aufmerksam gemacht hast auf Fehler, denn dadurch habe ich Fehler erkannt und konnte schnell hineinwachsen in diese neue Herausforderung hier. Also wenn man so anfängt mit einem Dank, dann ist der andere vielleicht total verblüfft, das hat er gar nicht erwartet, und vielleicht sagt der Kollege dann, naja, es stimmt schon, dass ich dich da viel kritisiert habe. Also es tut mir leid, wenn dir das irgendwie wehgetan hat. Also das heißt, man hat eine ganz andere Startposition, wenn man mit einem Dank startet, als mit Vorwürfen und Anschuldigungen.
Frau Professor, eine Frage, die mir jetzt gekommen ist.
Ja?
Dankbarkeit ist ja etwas, was man durchaus auch einüben soll, muss,
ja,
wahrscheinlich.
Ja.
Gibt es im Ablauf unseres Tages oder in unserem Leben Zeiten oder Fixpunkte, wo das besonders günstig ist, sich an die Dankbarkeit zu erinnern, die Dankbarkeit nicht zu vergessen?
Oh ja, da fällt mir schon etwas ein. Ich habe manchmal zu meinem Patienten die gesagt, wenn sie schlecht schlafen konnten oder schlecht einschlafen konnten, habe ich gesagt, also das beste Schlafmittel, was es gibt vom psychohygienischen Standpunkt her, ist ein Dankgebet. Da haben sie mal gelacht, dass ich das sage, nicht? Aber es ist tatsächlich so, dass dass es ein guter Zeitpunkt ist, vor dem Einschlafen noch einmal so ein Dankesbewusstsein irgendwie hochzuschrauben. Und zwar möchte ich dazu sagen, viele Menschen haben heutzutage mit dem Schlafen etwas Probleme. Das hängt auch damit zusammen, dass viele vor dem Einschlafen noch Fernsehen und dieses blaue Licht der Bildschirme, das reduziert diesen die Ausschüttung dieses Schlafhormons Melatonin. Und außerdem sind oft diese Fernsehfilme sehr spannend. Man will ja auch spannende anschauen, also Krimis oder etwas dergleichen. Und das hebt aber das Erregungsniveau. Und wenn man erregt ist, neurologisch gesehen erregt ist, dann kann man halt schlecht einschlafen, nicht? Und außerdem gibt es auch viele Leute, die dann, wenn sie endlich etwas entspannt im Bett liegen, anfangen, über ihre Sorgen, Probleme nachzudenken. Und das hält sie erst recht wach, ne? Und diesen Leuten habe ich immer gesagt, also machen Sie Folgendes. Erstens einmal reduzieren Sie ein bisschen diesen Fernsehkonsum, aber da sind Sie nicht so begeistert davon. Und dann sage ich, und wenn Sie sich dann ins Bett legen, dann legen Sie sich mal schön, gemütlich, entspannt unter die Bettdecke. Genießen Sie schon mal, dass Sie in der Wärme liegen können und dass Sie jetzt schlafen dürfen, weil es gibt ja auch Leute, die Nachtdienst haben und Einsatzkräfte und so weiter, Bereitschaftsdienste haben und so. Und Sie können sich jetzt hier gemütlich unter Ihre Bettdecke kuscheln. Und dann sage ich dann, nehmen Sie alle Sorgen und Probleme, die Sie irgendwie in Reichweite haben, die bündeln Sie und verschnüren Sie fest zu einem Paket, und das Paket, das räumen Sie jetzt aus dem Schlafzimmer raus, denn in der Nacht löst man keine Probleme, und morgen früh, wenn Sie frisch ausgeschlafen sind, dann schnüren Sie das Bündel wieder auf und dann lösen Sie das viel leichter, aber in der Nacht hat das nichts zu suchen bei Ihnen. Und wenn Sie dann dieses Bündel an Sorgen weggepackt haben, dann sprechen Sie noch sowas wie ein Dankgebet, weil wenn man dankt, man muss nicht einmal wissen, wem man dankt. Ich meine, wenn man religiös ist, wird man es wissen. Aber man muss es nicht einmal wissen, wem man dankt. Aber man muss immer wissen, wofür man dankt. Man kann überhaupt nicht danken ohne ein Wofür. Das geht gar nicht. Wenn Sie danken, müssen Sie irgendeinen Inhalt vor Augen haben oder im Bewusstsein haben, für den Sie jetzt danken. Und das heißt, wenn man noch einmal in die Dankbarkeit hineingehen will vorm Einschlafen, muss dieses Wofür gesucht werden. Wofür bedanke ich mich, nicht? Und das heißt, dass muss irgendein Wert gefunden werden. Man kann überlegen, was war das Schönste an diesem vergangenen Tag? War vielleicht ein sehr schönes Gespräch oder habe ich irgendwas Schönes erlebt, ja, wofür ich mich bedanke. Oder auch irgendetwas anderes aus dem eigenen Leben, wofür man sich bedankt. Ich habe immer wieder Patienten gehabt, die dann gesagt haben, ja, puh, wofür soll ich mich denn bedanken? Den ganzen Tag habe ich geschuftet und geplagt, jetzt bin ich müde. Wofür soll ich mich bedanken? Dann habe ich manchmal gefragt, ja, haben Sie Kinder? Ja. Sag ich, sind die Kinder, sind die gesund oder sind die im Rollstuhl oder verkrüppelt oder blind oder nein, die sind schon gesund. Habe ich gesagt, haben Sie dann vielleicht einen Grund zur Dankbarkeit? Ach ja, ja. Und also ich habe gesagt, na und wie ist das? Sie haben einen Arbeitsplatz? Na ja, jetzt sage ich, Sie sind also nicht arbeitslos. Sie sind nicht an der Grenze zur Armut oder Sie müssen nicht überlegen, wovon Sie morgen ein Essen kaufen. Nein, ich verdiene gut. Haben Sie vielleicht einen Grund zur Dankbarkeit? Aha. Und so, man kann die Menschen dazu führen, sie sagen, doch, ich habe einen Grund zur Dankbarkeit, nicht? Und dass sie sich daran erinnern und dann dieses, wofür ich dankbar sein kann, das noch einmal richtig sich vor Augen stellen und noch einmal anschauen. Ja, ich habe eine Familie. Wir sind gesund, es geht uns gut. Ja, oder ich habe eine schöne Kindheit gehabt, oder ich habe liebevolle Eltern gehabt, oder ich habe eine gute Ausbildung genießen dürfen, oder ich lebe in einem Land, in dem kein Krieg herrscht oder so etwas. Ne? Dafür danke ich. Man muss nicht wissen, wem, man muss wissen, wofür. Und diese dieser Dank entspannt derartig, dass die Leute oft auf der Stelle einschlafen. Es ist eine Befriedung. Es ist sogar, ich wage es hier zu sagen, es ist sogar mehr befriedend als ein Bittgebet, weil ein Bittgebet hat immer einen Hauch Angst dabei, eine Spannung dabei. Was ist, wenn die Bitte nicht erfüllt wird? Nicht? Aber ein Dankgebet, da ist keine Spannung und das ist etwas, was uns einfach gegeben worden ist, was wir bekommen haben und was zu unserem Leben gehört, zumindest zum jetzigen Leben gehört. Und das bewirkt eine Art innere Ruhe, dass der Mensch loslassen kann, einschlafen kann. Da erwarten Sie keinen Dank, sondern teilen Sie Dank aus, wo immer Sie eine Gelegenheit finden. Und wenn es nur ist beim Paketboten, der Ihnen ein Päckchen bringt oder so, dass Sie sich bedanken, dass er dieses schwere Päckchen zu Ihnen hinausgebracht hat. Oder wenn ein Sohn oder eine Tochter oder jemand Ihnen irgendetwas erzählt aus deren Leben, dann sagen Sie, ich freue mich, dass du das mit mir mitgeteilt hast, dass du mit mir sprichst, dass wir noch Kontakt haben. Ich bedanke mich dafür. Oder auch bei Ihrem Mann oder wie immer. Das heißt, spenden Sie Dank. Und jeder freut sich. Man kann eine unglaublich große Freude machen, indem man bei jemandem sich bedankt für etwas. Es muss nicht irgendeine Schmeichelei sein, sondern es muss ein echter Dank. Es muss wirklich etwas sein, was wirklich gut ist. Aber dass man es ausdrückt und sagt, dem Betreffenden. Und das, wie soll ich sagen, das wärmt dem anderen die Seele und das Herz. Und das ist das Wichtige. Wichtig ist, was von uns ausgeht, weil das ist unseres. Wichtig ist nicht das, was wir empfangen von anderen. Das ist die Verantwortung der anderen Menschen. Ja, sondern wichtig ist, was von uns ausgeht. Und, ja. Und im Grunde, ob es jemand ausspricht oder nicht, wenn Sie irgendwas Gutes für jemand getan haben, ob Sie was Gutes gekocht haben, die Wäsche gemacht haben, sonst was, dann war es doch gut, dann hat es seinen Sinn erfüllt. Dann können Sie mit sich selbst zufrieden sein und sagen, ich habe da was Gutes und Sinnvolles gemacht für meinen Mann, für meine Kinder, für meine Nachbarin, für eine Freundin. Ich bin mit mir zufrieden.
Manchmal
kriegt man einen Dank zurück, manchmal kriegt man keinen. Soll für uns gut sein. Sollte wirklich nicht drauf lauern auf einen Dank, sondern der Dank ist so ein Zusatzgeschenk oder Nebeneffekt oder was, den kriegt man mal und mal nicht. Das ist ähnlich wie mit dem Erfolg. Wenn man irgendwo etwas tüchtig arbeitet, dann hat man mal Erfolg, mal hat man nicht Erfolg. Das soll aber nicht das Wichtige sein. Das Wichtige soll sein, dass man selber etwas Gutes in diese Welt hinein gibt, nicht? Dass man selbst etwas Gutes ausstrahlt und dann soll es einfach gut sein. Und man soll auch gar nicht von einem anderen eine Art Dankbarkeit auch nicht einfordern. Also das ist manchmal ist das sogar eine Art Unart, dass jemand sagt, jetzt habe ich so viel für dich getan und dies und jenes für dich getan und was machst du dann? Und so, also das erzeugt eher das Gegenteil von dem, was man erreichen will, nicht? Also betrachten Sie einen Dank, den Sie irgendwo bekommen, als ein Zusatzgeschenk, das Sie gar nicht benötigen, weil alles, was Sie in Ordnung leisten und alles, was Sie einbringen für andere Menschen oder für diese Welt, wenn es in Ordnung ist, wenn es sinnvoll ist, dann hat es seinen Sinn erfüllt. Und Dank ist bloß eine Draufgabe. Aber Sie selber, Sie können Dank spenden, wenn Sie Freude machen wollen.
Was ändert sich, wenn wir dankbar sind? Am Schluss vielleicht dieser Sendung noch einmal.
Ja, naja, es steigert unser Wertbewusstsein, nicht? Weil wir dann spüren, es sind Werte mit unserem Leben verbunden. Und also sind auch wir selbst nicht irgendeine wertlose Person, nicht? Sondern es ist wert zu leben, es wert da zu sein, es ist gut, dass es uns gibt, nicht? So ein Gefühl gibt das, wenn man eine Wertschätzung hat, nicht? Es ist das Gegenteil von Gleichgültigkeit oder Indifferenz, oder dass man sagt, es ist alles egal, ob es was gibt oder nicht gibt, ob es mich gibt oder nicht gibt, ist auch für die Welt egal. Also das Gegenteil davon ist es. Und diese Wertschätzung, die bereichert irgendwie unser Leben. Das Leben ist ja nicht lang, es ist ja relativ kurz und es ist auch oft mit Mühen und Plagen verbunden. Aber es gibt eben einfach diese Leuchtpunkte im Leben. Wenn wir sie sehen, dann überstrahlen sie auch das, was eher dürftig oder eher mühsam ist im Leben, überstrahlen diese Lichtpunkte. Und deswegen ist es so wichtig, die Augen auf sie zu richten und sie nicht untergehen zu lassen.